Seit die sowjetischen Archive in Teilen geöffnet wurden, gibt es zahlreiche Analysen über die Gulags und das stalinistische Terrorregime. Besonders die Bücher des kürzlich verstorbenen Alexander Solschenizyn haben dazu beigetragen. So gut wie nichts wusste man jedoch über die Wirkungen des Terrors auf das ganz private Leben, auf die Familien und auf das Zusammenleben der Verbannten und vom Terror Betroffenen mit denen, die mit dem Regime kollaborierten. Bis jetzt. Denn nun gibt es das Buch Die Flüsterer, Leben in Stalins Russland. Geschrieben hat es der britische Historiker Orlando Feiges. Er wurde 1959 geboren, lehrt russische Geschichte am Birkbeck College der Universität London und hat bereits mehrere Bücher geschrieben, die preisgekrönt wurden. Darunter 1998 Die Tragödie eines Volkes und 2003 Nataschas Tanz, eine Kulturgeschichte Russlands. Jetzt also sein Buch Die Flüsterer und darüber wollen wir mit ihm sprechen. Herzlich willkommen, Orlando Feiges, hier im Deutschlandradio Kultur.
Hallo.
Wer Ihr Buch aufschlägt, der bekommt Karten zu sehen, auf denen Punkte sind, die die Gulags, die stalinistischen Lager, bezeichnen. Und danach sind diverse Familienstammbäume abgebildet, in denen viele Todesdaten in den 30er und 1940er Jahren stehen. Wie haben Sie diese Familien gefunden, über die Sie schreiben?
Oh, it goes way back to the 1980s when I was a graduate student in Moscow.
Das geht in die 80er Jahre zurück. Damals bereitete ich mich in Moskau auf mein Examen vor und an den Abenden besuchte ich die Familien. Ich hörte ihren Geschichten zu. Damals wurde mir schon klar, wir müssen uns diese Geschichten anhören, denn sie weichen doch sehr von dem ab, was in den Geschichtsbüchern steht. In unseren westlichen Geschichtsbüchern, ganz zu schweigen von den sowjetischen Geschichtsbüchern.
Nun sind Sie Engländer. War das so leicht, die Familien aufzuschließen?
Nun, man muss mit den Familien sprechen, man muss allmählich Vertrauen aufbauen. Und als ich im Jahr 2003 zurückkehrte nach Russland, konnte ich darauf aufbauen und ich lernte über diese Familien von damals andere Familien kennen. Im Wesentlichen verlief das also über Mundpropaganda. So habe ich auch zum Beispiel einen Freund wieder besucht, der sagte, ich habe eine Liste von Freunden, die gerne auch ihre Geschichte erzählen würden. Da habe ich gesagt, Serge, wie viele sind das denn? Er sagte, 185. Und so wuchs das also allmählich weiter.
Was sind das nun für Geschichten, die Ihnen da erzählt wurden?
Nun, ich habe mit über 400 Familien gesprochen. Ich habe mir angehört, was sie als ihre Familiengeschichte erzählt haben. Und nach stießen wir dann auch auf die interessanten Themen. Ich grub hinter das öffentliche Leben hinunter und schaute, wie wirken sich öffentliche Ereignisse, politische Zusammenhänge auf die Verhältnisse, auf die Beziehungen zwischen den Menschen aus? Wie prägen sie die Bewusstseinshaltungen, was macht das mit den Gefühlen, zum Beispiel, wenn ein Kind sehen muss, wie die Mutter verhaftet wird oder wie ein Verwandter als Volksfeind denunziert wird, wenn eine Mutter dann traumatisiert aus dem Arbeitslager zurückkommt, was ist die Auswirkungen? Und mich interessierten auch die moralischen Kompromisse, die man in einem solchen System eingehen musste, um zu überleben. All das war nicht leicht herauszuholen, denn viele reagieren dann abweisend oder zurückhaltend, wenn sie dann anfangen zu erzählen. Ja, ich fing an, auszupacken über diesen oder jenen Kollegen, um eben weiter studieren zu können. Das waren doch recht schmerzliche Erfahrungen.
Ihr Buch heißt Die Flüsterer und dieses Wort gibt es jedenfalls vom Wortstamm her im Russischen zweimal. Einmal ist gemeint der Flüsterer, also all jene, die aufgrund der millionenfachen Verfolgung stillhalten und eben leise sprechen und flüstern. Und einmal für die, die den Behörden etwas flüstern, also die Denunzianten. Welchen Typus beschreiben Sie in Ihrem Buch?
Yes, that's why I called it The Whisperers, because it struck me.
Ja, genau das ist auch der Grund, weshalb ich das Buch Die Flüsterer genannt habe. Ich stellte eben fest, dass eine ganze Gesellschaft aus diesen beiden Typen der Flüsterer bestand und alle hatten gelernt, die Stimme leise zu halten, zu flüstern oder überhaupt in Schweigen zu verfallen. Sehr viele Kinder wurden von ihren Eltern auch geschützt und ihnen wurde gesagt, haltet still. Um sie zu schützen, sollten die Kinder die ganze Wahrheit nicht erfahren und sie sollten auch nichts weiter erzählen, auch um sie dem sowjetischen System nicht zu entfremden.
In der Sowjetunion gab es gerade in den großen Städten ja das System der sehr engen Kommunalnajas, also der Gemeinschaftswohnungen. Wie müssen wir uns das Zusammenleben also von Flüsterern und Denunzianten darin vorstellen?
Yes, absolutely. I mean, we did a project on living in a communal apartment.
Ja, Sie nennen das. Genau dazu haben wir auch ein Projekt gemacht, als eine Art Werkstatt, diese kommunalen, naja, diese Gemeinschaftswohnungen gesehen. Wie verhalten sich Menschen, wenn so wenig Raum ist, wenn die einzelnen Räume nochmal zusätzlich unterteilt sind? Wie verhält man sich angesichts dieser ständigen Angst, belauscht und belauert zu werden? Was herrscht da für eine Atmosphäre? Ich hörte zum Beispiel die Geschichte einer Frau, die Angst hatte, auf die Toilette zu gehen, einfach aus der Besorgnis, sie könnte sich mit einer Zeitung säubern, in der zufällig Stalins Namen steht. Also mit diesem Klima der Angst haben wir uns durchgängig befasst.
Das Schweigen bezog sich ja auch auf sehr nahe Angehörige, das Flüstern. Also Sie schildern in Ihrem Buch auch Geschichten, wo Ehepaare nicht mal untereinander die Geschichte des jeweils anderen, die Verfolgungsgeschichte seiner Familie kennen. Wie war das möglich, dass man so lange so eine wichtige Familiengeschichte voreinander verschweigen konnte?
Ja, it might seem extraordinary. I mean, I begin...
Das sind ganz außerordentliche Geschichten, die wir da erfahren haben, die Sie auch zu Recht erwähnen. Das Buch fängt ja an mit der Geschichte von Antonina Golovina, der Tochter eines Kulaken, eines verfolgten Bauern, deren Familie teils ausgelöscht, teils über alle Winde zerstreut worden war. Sie wuchs in einem Lager in Sibirien auf und kehrte dann zurück. Und im Alter von 18 Jahren beschloss sie, diese ganze Geschichte zu verschweigen, einfach um weiterzukommen. Um studieren zu können, um diesen verdorbenen Teil ihrer Geschichte nicht herumzutragen. 50 Jahre lang hat sie dieses Schweigen gewahrt. Sie wurde dann ja während des Zweiten Weltkriegs Ärztin. Sie war zweimal verheiratet. Dem ersten Mann hat sie diese ganze Vorgeschichte verschwiegen, bis dann eben 1985 zufällig eine Tante ihres Ehemannes vorbeikam und dann eine ähnliche Geschichte von einer verlorenen Vergangenheit erzählte. Sie war die Tochter eines Admirals, der von den Bolschewiken getötet worden war. Und auch sie hatte diesen Teil der Geschichte vollständig ausgetilgt. Und erst sehr spät, erst im Jahre 1995, dann fing sie an, darüber zu erzählen. Ich glaube, wir waren sogar die Ersten, denen Antonina Golovina ihre Geschichte erzählt. Sehr extreme Beispiele könnte man meinen, aber wir haben viele solche Geschichten gehört von versteckten, verborgenen Vergangenheiten und die sind erst nach und nach wieder ans Tageslicht gekommen, einfach nachdem diese Angst, diese Besorgnis geschwunden war, dass man sich eben nicht verraten dürfte.
Deutschlandradio Kultur, der britische Historiker Orlando Feiges ist bei uns zu Gast, der über die Flüsterer ein Buch geschrieben hat, über die Auswirkungen des stalinischen Terrors auf sowjetische Familien. Unter den Familien, Herr Feiges, deren Schicksale Sie erzählen, ist auch ein sehr bekannter Name, der des Schriftstellers Konstantin Simonow, dessen Bücher über den großen Vaterländischen Krieg ja sehr bekannt geworden sind und dessen Gedicht Zhdiminja, also Wart auf mich, in der damaligen Sowjetunion ähnlich bekannt war wie in Deutschland der gleichen Zeit Lili Marleen. Die Geschichte von Simonows Familie und seine Rolle in der Stalinzeit, die war mir bisher unbekannt. Warum genau diese Geschichte?
Partly by accident. I mean, I got to know Alexei Simonov, Simonov's son, from his second wife, Zhenia Laskina, a Jewish family that had come to Moscow in the 1920s.
Ja, das war eher zufällig. Ich kannte eben seinen Sohn Alexei Simonov und auch Zhenia Laskin, seine Frau, deren Familie in den 20er Jahren nach Moskau gekommen war und deren Familie in den 1940er Jahren dann so unter der antisemitischen Verfolgung gelitten hatte, bei der ja Simonov selbst auch so eine wichtige Rolle gespielt hatte. Ich bin dann auch in die Archive gegangen. Ich konnte die Familienarchive einsehen, auch mit Zhenia Laskin und ihrer Schwester Fanya mich auseinandersetzen. Und das hat mir eben einen tiefen Einblick gegeben in die Art und Weise, wie Simonow sich selbst verhalten hatte. Er hatte sich ja von seinen aristokratischen Verwandten vollständig losgesagt. Er war ja eigentlich ein geborener Prinz Abalenska. Und man konnte hier also sehr gut sehen, wie moralische Kompromisse auch persönliche Beziehungen beeinträchtigen. Er, der selbst aus einem aristokratischen Geblüt entstammte, hatte das dann vollständig verleugnet. Er hatte sich als proletarischer Dichter neu erfunden in den 30er Jahren, aber diese Rollenumschreibung schlug dann in Unterwürfigkeit, in Demut gegenüber der Partei um. Und aufgrund seines Erfolges, den er hatte, oder vielleicht auch wegen persönlicher Feigheit, schaffte er es dann nicht mehr, aus diesem System auszusteigen, als er dann aufgefordert wurde, Freunde und Verwandte zu denunzieren. Ich meine aber, wir alle hätten so reagieren können. Er hat ja sogar tiefe Reue gezeigt, als er später das dann alles ans Tageslicht kam. Aber gerade in dieser Gespaltenheit ermöglicht es uns, einen tiefen Einblick zu tun in das Herz dessen, wie eine Diktatur funktioniert, wie es eben dazu führt, dass man seine eigene Identität umschreibt und verleugnet. Und deswegen ist das für uns so wertvoll.
Das Thema Ihres Buches hat mit millionenfachem, jahrzehntelangem Schweigen zu tun und dem Verschweigen von Terror und Mord. Welche Langzeitwirkungen hat dieses Schweigen auf das Russland von heute?
That's probably one of the things we all learned from the project, that repression.
Das ist etwas vom Wichtigsten, was wir aus unserer ganzen Arbeit gelernt haben. Diese Kultur des Schweigens erstreckt sich nicht nur auf eine Familie, sondern auf viele Familien und auch auf mehrere Generationen. Selbst das heutige Russland lebt im Grunde noch im Schatten der stalinistischen Unterdrückung. Und das sieht man auf Schritt und Tritt, wie man eben noch weitergibt, diese Lehre, nicht politisch hervorzutreten, dieses Verstummen, dieses Stummbleiben, nicht von Politik außerhalb der eigenen vier Wände zu sprechen, das gilt heute auch noch. Nehmen wir als Beispiel etwa die 60er Jahre. Wir haben mit Menschen gesprochen, die damals aufwuchsen, also in der Zeit der Dissidenten. Auch da stellten wir fest, es gibt immer noch eine gewisse Bindung an die Autorität, immer noch diese Befürchtung, man dürfe nicht zu viel in Frage stellen. Und aus diesem Grunde, wegen dieser sich weiter fortsetzenden Haltung, ist auch die Dissidentenbewegung nie eine Massenbewegung geworden. Schauen wir auf die heutige Zeit. Unter Putin hat man jetzt ja plötzlich wieder einen Richtungswechsel gesehen. Stalinismus gilt jetzt wieder als eine normale Erscheinung. In gewisser Weise sind die Menschen also in diese Standardhaltung wieder zurückverfallen, nämlich die Standardhaltung, die eben sagt, flüstere, halte dich still, tritt nicht hervor, befasse dich nicht mit Politik, denn du kannst nur verlieren.
Orlando Feiges war mein Gesprächspartner. Sein Buch Die Flüsterer über das Leben in Stalins Russland ist kürzlich im Berlin Verlag erschienen. Ganz herzlichen Dank für Ihr Kommen.
Thank you, it was a pleasure.